Das ist unser zweiter, also von meiner Seite der zweite Abend. Wie lese ich das Alte Testament? War jemand das letzte Mal nicht da? Hey, okay. Herzlich willkommen. Ich bin Doris Lehnhardt aus Darmstadt und freue mich, dass ich hier sein darf. Also es ist mir ein Privileg und ich habe mich auch letzte Woche sehr wohl gefühlt. Finde ich sehr, 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 sehr schön, einfach zu sehen, dass Menschen das Wort Gottes verstehen wollen und schon so viel verstehen. Ja, ich denke, sie haben schon ein sehr hohes Niveau hier. Ja, eine der Hauptfragestellungen in meiner Reihe ist, wie lese ich das Alte Testament? Das ist ein bisschen technisch auch. Ja, wie mache ich das, dass ich wirklich verstehe, um was es geht? Auch methodisch. Und das geht heute auch so ein bisschen auch in die Richtung, aber darüber hinaus. Ja. Eben dieser zweite Teil, Gottes Gefühle. Das war ein Problem, was wir identifiziert haben letztes Mal, dass wir oft ein sehr philosophisches Gottesbild haben und dann die Emotionalität des Gottes in der hebräischen Bibel oft für uns irritierend ist. Also deswegen halte ich das für ein wichtiges Thema. Beispiel, also da habe ich jeweils einen Abend zu, ja, wenn Sie irgendwann mal zu meiner Reihe kommen. Ja. Gottes leidenschaftliche Liebe, da werde ich heute Abend ein bisschen was dazu sagen, aber eben auch Gottes Schmerz, Gottes Eifer, Gottes Freude. Gottes Zorn ist natürlich auch ein Thema, aber ich denke, da muss man sich auch hinbewegen, indem man erstmal das ganze Thema versteht. Und es gipfelt so in dieser Frage, gibt es überhaupt ein alttestamentliches Gottesbild oder haben wir eigentlich das gleiche Gottesbild? Und vielleicht kann ich heute auch so ein bisschen was dazu beitragen, diese Frage zu beantworten. Ja, kurze Wiederholung, was habe ich das letzte Mal gemacht? Frage, warum ist es überhaupt relevant? Warum müssen wir wissen, wie das Alte Testament funktioniert? Ja. Zum einen ist es die Bibel der Urgemeinde, die Bibel Jesu Christi. Es ist Gottes grundsätzliche Selbstoffenbarung. Er hat das Menschenbild, das Gottesbild grundsätzlich geoffenbart und im Neuen Testament nicht alles wiederholt. Paulus sagt, es ist nützlich. Und ich habe auch das letzte Mal gesagt, wenn wir nur das Neue Testament lesen, dann haben wir oft wie so eine Zweidimensionalität. Ja. Ich sage, Gott liebt mich, aber ich verstehe nicht, wie stark habe ich ihn eigentlich verletzt. Ja. Also Liebe, wie kann ich Liebe verstehen, wenn ich nur denke, naja, er muss das ja, er ist ja Liebe. Ja. Also so empfinde ich das oft unter uns Christen, dass wir das so annehmen. Ja. Gott ist Liebe, der liebe Gott. Und er darf gar nicht anders sein, sonst stört es mich. Ne? Aber einfach mal zu verstehen, ja, wir haben Gott wirklich verletzt, ja, und wir sind verloren. Und das verstehe ich, wenn ich das Alte Testament lese. Zumindest habe ich eine bessere Chance. Ja, unsere Probleme mit dem Alten Testament, habe ich schon gesagt, Gottes Bild, ja, ist oft philosophisch geprägt. Wir denken, Gott muss immer so und so sein. Ja, Gott weiß alles und Gott, wenn Gott dann anders handelt, dann bin ich irritiert. Ja, dann Kontext, vieles im Alten Testament verstehen wir einfach nicht, weil es nicht unsere Welt ist. Ja, die materielle Welt, die kulturelle Welt und so weiter ist einfach sehr lang her, ja, und ist eine andere Welt. Der Sprachgebrauch, da habe ich das letzte Mal einiges zu gesagt, und unsere Selbstbezogenheit. Ja. Ich suche mich, ja, ich möchte wissen, was muss ich morgen tun, ja, oder ich lese die Bibel vielleicht morgens und möchte gern Weisung für meinen Tag. Wenn ich dann lese, Schlacht der Amalekiter gegen was weiß ich, dann heißt es, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja? Also diese Selbstbezogenheit steht uns oft im Weg. Ja? Ja, es ist ein Problem und es ist eine Chance. Es geht überwiegend nicht um uns. Ja? Und seit dem Sündenfall steht der Mensch im Mittelpunkt. Er denkt, ich bin Gott. Ja? Er denkt, ich bin. Um mich geht's, das muss alles irgendwo für mich wichtig sein. Aber in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, geht es um Gott. Und das ist ein Problem erstmal für uns und es ist eine Chance.
Ja, jetzt bin ich mittendrin im Thema. Wenn wir im Folgenden ein paar Texte zusammenlesen, dann möchte ich euch einladen, das wirklich an euch ranzulassen. Ja, wie ist Gott? Wie offenbart er sich? Ohne dass wir gleich denken, ich weiß das sowieso schon. Ich erkläre auch gleich, was ich damit meine. Ja, wir sind schnell dabei, einen Text zu neutralisieren, weil wir sagen, das darf er eigentlich nicht meinen. Ja, also wenn von Gottes Gefühlen die Rede ist, so ist es ja nicht gemeint. Ja. Also das müssen wir an uns ranlassen. Und die Frage einfach, wer ist dieser Gott der Bibel und wer ist der Gott, den Jesus seinen Vater nennt? Ja, Beispiel aus dem Neuen Testament. Also geht hier nicht nur ums Alte Testament. Jesu Emotionalität. Kann mal jemand bitte lesen, Johannes 11, 35 bis 37. Johannes 11, 35 bis 37.
Und Jesus gingen die Augen ab über. Da sprachen die Juden, sieh, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab.
Ist gut, ja. Also wir haben eine Situation, Jesus weint und dann haben wir zwei Reaktionen der Zuhörer. Ja. Die einen sagen, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Ja, die nehmen die Liebe wahr. In den Tränen Jesu, in seiner Emotionalität sehen sie die Liebe. Und die zweite Gruppe sagt, konnte dieser, der die Augen der Blinden öffnete, nicht machen, dass dieser nicht gestorben wäre. Ja, also die kritisieren. Ja, wir haben zwei Gruppen. Die einen sehen die Liebe und die anderen kritisieren. Und zwar kritisieren sie im Namen der Logik und der Theologie. Ja, weil natürlich kann man sagen, er hat es ja gewusst, dass er nachher ihn auferweckt und warum weint er? Ja, und das hört man auch oft unter Christen. Ja, warum musste er weinen? Ja? Und man kann immer fragen, warum hat er nicht seine Macht ausgenutzt? Und einfach den schneller auferweckt. Warum hat er erst diesen Schmerz gefühlt? Und das, was für uns ist, ist nicht logisch. Ja? Und das Problem ist, mit dieser Haltung, warum hat er das so gemacht? Und ich kritisiere den emotionalen Ausdruck von Jesus oder auch von Gott im Alten Testament. Und ich verpasse was Wesentliches, nämlich dieser Immanuel. Ja? Er ist mit uns und er wurde wie wir. Und er fühlt unsere Schmerzen. Ja, und das verpasse ich alles, wenn ich nur die Macht anschaue und sage, warum hat er nicht gleich das und das gemacht und warum macht das heute nicht so und so. Also wenn wir nur von der Macht Gottes her denken, machen alle diese Texte keinen Sinn. Ja. Und jetzt möchte ich euch sehr schnell schon in eine Gruppe schicken, ja, mit dem Text aus dem Alten Testament, nämlich Hosea 11, Vers 1 bis 8. Wollen wir den auch laut zusammen erstmal lesen? Ja? Okay, dann darf mal jemand Hosea 11, 1 bis 8 lesen. Also ich will zum Buch Hosea nicht viel sagen, es gehört zu den kleinen Propheten. Hosea wirkte im Nordreich ungefähr zur gleichen Zeit wie Jesaja. Jesaja war im Südreich. Und es gibt wahrscheinlich kein Buch, was die Liebe Gottes so krass emotional ausdrückt wie das Buch Hosea. Ja, und vielleicht noch zum Kontext. Also in diesem Nordreich Israels gab es Kinderopfer, Tempelprostitution und ganz viel soziale Ungerechtigkeit. Einfach so als Hintergrundwissen. So, kann das mal jemand bitte lesen? Hosea 11, 1 bis 8.
Der Herr sagt, als Israel jung war, begann ich es zu lieben. Israel, mein Sohn, führt dich aus Ägypten. Schon oft habe ich die Israeliten gerufen, doch stets sind sie mir davon gelaufen. Sie haben den Götzen geopfert und verehren Götterfiguren Räucheropfer angezündet. Ich war es, der Ephraim das Laufen lehrte. Ich nahm ihn immer wieder auf meine Arme. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass alles Gute, das ihnen geschah, von mir kam. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie gewinnen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochlegt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigerten sie sich, zu mir umzukehren. Sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe. Deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten, und die Orakelpriester, die falsche Ratschläge geben, werden sterben. Mein Volk ist mir untreu, und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten wie die Städte Adma und Sibbur-Jim? Nein, es bricht mir das Herz, ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim.
Okay, bis dahin. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, war sehr ähnlich auch in der Lutherbibel. Ja, das ist jetzt der Text, mit dem ich sie, also ich habe zwei Texte, mit denen ich sie in die Gruppen schicken möchte. Das war der eine. Und sie kriegen dazu Fragen. Und zwar haben wir die auch, vielleicht hat man hier, also erste Frage ist, welche Gefühle hat Gott? Mit welchen Bildern wird das ausgedrückt? Und dann, warum äußert Gott seine Gefühle? Das ist natürlich ein bisschen spekulativ, ja? Aber dass Sie mal austauschen, warum? Und wie geht es mir, also jedem von uns persönlich mit dem Text? Welche Gefühle löst der Text in mir aus? Das wäre die erste Aufgabe. Die zweite, Jeremia 3, 19 bis 20, wenn das bitte noch jemand lesen würde.
Und ich sprach, wie will ich dich stellen unter den Söhnen und dir ein kostbares Land geben, ein Erbteil, das die herrlichste Zierde der Nationen ist. Und ich sprach, ihr werdet mir zurufen, mein Vater, und ihr werdet euch nicht von mir abwenden. Ja, wie eine Frau ihren Freund treulos verlässt, so habt ihr treulos gegen mich gehandelt, Haus Israel, spricht der Herr.
Interessant, was ist das für eine Übersetzung?
Das war Elberfelder.
Okay. Kann noch mal jemand Luther lesen? Hat jemand hier die Luther?
84 und die
70. Ja, ich habe sie schon. Ja. Und ich dachte, wie gern will ich dich unter die Söhne aufnehmen und dir das liebe Land geben, das allerschönste Erbteil unter den Völkern. Und ich dachte, du würdest mich dann lieber Vater nennen und nicht von mir weichen. Aber das Haus Israel hat mir nicht die Treue gehalten, gleich wie eine Frau wegen ihres Liebhabers nicht die Treue hält, spricht der Herr.
Okay, danke schön. Das gefällt mir jetzt besser. aber ja, da wäre die Frage, was löst der Text in mir aus? Ja, wenn ich das so lese. Kann ich es an mich ranlassen, dass Gott sich hier als so machtlos darstellt? Ja? Dass er sagt, ich habe das gewünscht, es ist nicht eingetreten. Ja? Also diese, ja. Und wie ist hier das Verhältnis zwischen Logik und Liebe? Und seht ihr Gemeinsamkeiten zum Neuen Testament? Es sind jetzt einige Fragen, wir haben die auch ausgedruckt, ne? Für die Gruppen. Ihr könnt euch entscheiden, beide Texte zu machen oder einen.
Ja, also wir haben uns mehr mit dem zweiten Text beschäftigt, Jeremia 3. Und haben so ein bisschen rausgearbeitet, dass so wie Gott sich hier darstellt, eben als ein enttäuschter, ja fast Verlassener, der, ja, der eigentlich dessen Gegenüber, eben er sagt hier Vater und Sohn, oder dann nimmt er auch das Beispiel von Ehefrau, die sich dann einen Liebhaber sucht. Also da so verlassen und enttäuscht und verletzt zu werden, dass das erstmal sich auch komisch anfühlt, dass Gott so menschlich ist an der Stelle und auch machtlos scheint, machtlos. Und dass wir aber auch gemerkt haben, dass genau da der Knackpunkt ist, dass Gott eben kein, also seine Macht nicht missbraucht oder nur Macht ausüben will, so wie manche Menschen sich Gott vielleicht vorstellen oder auch wünschen und dann auch dazu tendieren, Gesetze zu machen und um Macht auszuüben und sich streng an diese Gesetze halten, aber die Liebe, die Gefühle eigentlich gar keinen Raum haben und dass das auch so ein bisschen der Unterschied oder Gegensatz sogar zwischen Logik und Liebe ist, dass der Logik nach Gott strafen müsste und Israel verlassen müsste und dann ja, wer hätte er sein Gesicht gerettet oder so. Aber da sehen wir auch die Verbindung zum Neuen Testament, dass eben genau so Gott nicht ist, weil er Beziehung möchte und weil er auch bereit ist, seine Schwachheit zu zeigen aus Liebe zu dem anderen und sich wünscht, dass der andere auch aus freien Stücken zu ihm kommt und letzten Endes ja auch der Tod am Kreuz von Jesus nicht logisch ist, also nicht mit einem normalen Gottesbild irgendwie zusammenpasst und eigentlich auch dumm ist, dass ein Gott sich so schwach macht und sogar kreuzigen lässt von Menschen. Und da sehen wir auch die Verbindung, ne? Gott auch der Vater im Neuen Testament, Jesus der Sohn und wir dann seine Kinder, also dieses Bild von Familie, die Sohnschaft oder die Kindschaft und Gott als Vater, die sich hier schon so auch andeutet oder widerspiegelt, anstelle von Knechtschaft und Unterdrückung eines Gottes gegenüber dem Knecht.
Dankeschön.
Ich wollte noch einmal, die Margaret hat mich irgendwie total geflasht, weil sie gesagt hat, Gott hat die Macht zurückgehalten. Und er hat es ausgehalten. Mhm. Also er hätte sie gehabt, ja. Also das war für mich heute.
Ja.
So, ja, so muss ich sagen. Mal so eine Erkenntnis.
Ja. Dankeschön.
Wir haben uns so ein bisschen gestoßen an diesen Begriff machtlos in der Frage. Mhm. Ist Gott wirklich machtlos? Aber ich glaube, es war genau dieser Punkt. Ne? Er hat seine Macht freiwillig eingeschränkt, in der Liebe willen.
Okay.
Er hat ja nicht alles geübt. Ne?
Ja.
Oder sie gehabt hätte.
Und Dankeschön.
Ich sehe das nicht so, dass er machtlos war, sondern hat sie nur nicht benutzt.
Mhm. Okay.
Ja, zurückgehalten.
Ja.
Das ist vielleicht sogar eine Art Stärke.
Genau, ja.
Ja, ich fand es auch gut, Cornelia, dass du aufs Kreuz Bezug genommen hast. Das Kreuz ist nicht logisch, ja. Und für mich ist das größte Argument fürs Christentum, ja, weil niemand würde sich sowas ausdenken. Es ist absolut... ja. Geht nicht, ja. Ja, aber zurück zu unserem Text, ja. Erstmal Liebe, ja. Also Gott äußert Liebe und er äußert das in bestimmten Bildern, ja. Und das erste ist das Elternbild, ja, also diese Versorgung. Ich habe Ephraim laufen gelernt und so weiter, ja. Also ich glaube, da haben wir als Eltern einen Vorteil, dass wir das Bild verstehen können. Oder wir sind alle auch Kinder gewesen, ja, ich glaube, in jeder Richtung kann man das verstehen, ja, und dann die Frustration, wenn das Kind es nicht wahrnimmt, ja, ich glaube, das als Eltern kennt man das meistens nicht so krass, ja, aber doch ansatzweise. Und dann das Bild vom Lasttier, ja, dass er dieses Joch anhebt. Es ist jetzt nicht unsere Welt, ja, ich glaube, die wenigsten von uns haben irgendwo einen Ochsen oder einen Esel. Aber ich glaube, man kann es trotzdem verstehen, ja, einem Tier Erleichterung geben. Und dann auch, dass er mit unter das Joch kommt. Ja, das fand ich auch so, je nach Übersetzung auch, für mich ein sehr, sehr sprechendes Bild. Ja, und dann die Verzweiflung. Also nicht nur Liebe, sondern Verzweiflung. Sag, was soll ich denn noch machen? Ja, ich kann nicht mehr. Ja, mein Herz dreht sich in mir um. Ich bin mit mir selbst im Konflikt. Und das ist auch was, wie wir uns Gott normalerweise nicht vorstellen. Ja. Aber auch wenn wir da so die Linien bis zum Neuen Testament denken, ja, diese Situation am Kreuz, ja, da ist auch diese Gnade und die Liebe zusammen, also das Gericht und die Liebe zusammengekommen. Ja, und dieses, alles dreht sich in mir um, es ist absolut nicht logisch. Gott hat seine Macht zurückgehalten, er hat Jesus nicht gerettet, ja. Und Jesus hat seine Macht nicht benutzt am Kreuz, ja, er war machtlos. Finde ich sehr, dass für mich dieser Text dem Tiefe gibt. Ja. Weil wir kennen alle die Geschichte von der Kreuzigung und wir gewöhnen uns dran. Und das ist so schlimm, ja, weil die Kreuzigung ist absolut nicht zum Gewöhnen. Ja. Das ist, aber mir hilft das, wenn ich diesen Text jetzt lese, das wieder mit mehr Tiefe zu lesen, ja, die Sache von der Kreuzigung. Ja, einfach nochmal so die Texte, ja. Ich gewann es lieb, so oft ich rief, gingen sie weg, ja, aber ich werde ihn doch laufen, ja. Also diese Enttäuschung, ich nahm ihn auf meine Arme, aber sie haben es nicht erkannt. Und dann, wie soll ich dich preisgeben? Mein Herz kehrt sich in mir um. Und da kann man natürlich die Frage nach der Logik stellen, sagen, wie kann es sein, ja. Also Gott kann doch einfach, warum macht er nicht? Oder warum macht Gott nicht, dass Ephraim ihn einfach liebt? Und das ist eigentlich die Frage auch, die jetzt zum Beispiel für die Muslime völlig unverständlich ist im biblischen Gottesbild. Ja, warum nutzt Gott seine Macht nicht? Ja, und im Islam wird der Mensch gezwungen zum vermeintlich Guten. Ja, aber bei uns ist es anders. Ja, Frustration, Verzweiflung. Und Jeremia 3, gut, er stellt sich machtlos dar. Ne? Er ist nicht machtlos, aber er stellt sich machtlos dar. Und ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir diese Gefühlsebene, dass wir einen Bezug dazu kriegen und nicht gleich neutralisieren und sagen, er war es ja aber gar nicht. Ne? Sondern sagen, ich lasse es an mich ran. Genauso wie ich es an mich ranlasse, dass Jesus am Kreuz hing und er ist nicht runtergestiegen. Ja? Und das ist auch unerträglich eigentlich, wenn man sich es wirklich vorstellt. Ich glaube, wir gewöhnen uns dran an die ganze Situation und die Geschichte. Wir haben sie so oft gehört, aber einfach nochmal aushalten. Und da hilft mir auch so ein Text, ja, dass ich die Situation am Kreuz anders nochmal fühle auch.
Aber er war doch machtvoll, auch am Kreuz. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hat auch zu dem Schächer am Kreuz gesagt, hat, heute noch wirst du mit mir in Paradiese sein. Also er wusste sicher, wohin er geht. Das wussten die anderen ja nicht. Also alle wussten nicht, was mit dem Kreuz wird oder danach. Aber er wusste es. Also er hat dann noch Mut. Und dieses letzte, also verzeih ihnen allen, zeigt doch Größe, also Klasse einfach.
Ja.
Würde ich mal sagen.
Aber das finde ich gerade das Spannende, was mich heute so ein bisschen berührt hat, dass ich denke, das ist der Grund, warum wir uns so schwer tun, auch mit dem Zorn Gottes, weil es passt am Ende nicht so, auch nicht in unser Gottesbild, dass Gott schwach ist. Mhm. Also, ne, so wie du jetzt gesagt hast, das einfach mal an sich ranlassen, aushalten, dass Gott verletzt sein kann oder dass Gott enttäuscht ist und nicht schon wieder die Macht darin sehen. Also auch das Leiden Jesu am Kreuz wirklich mal sozusagen mitleiden, diese Ohnmacht miterleben und nicht schon wieder sagen, er war am Ende, klar, am Ende war er stark, ja. Also ich verstehe das auch, was du meinst. Aber ich möchte irgendwie heute für mich da stehen bleiben und sagen, okay, Gott hält es aus, schwach zu sein. Ich meine, letzten Endes spiegelt er ja auch uns wieder in unserer Schwachheit. Also ist das nicht auch ein Trost, wenn Gott schwach ist und schwach sein kann?
Und er ist beides. Und wir können es nicht beides gleichzeitig denken. Das ist unser Problem.
Wahrscheinlich,
ne?
Ja.
Aber dann kommen wir ganz schnell ins uns Neutralisieren und dann haben wir wieder eher so ein Gottesbild, was nicht besonders lebendig ist, ja, weil alles ausgeglichen ist. Ja, Sie haben vorhin schon einiges zu dem gesagt, was der Text bei Ihnen ausgelöst hat. Wir haben wieder das Elternbild, ja, Sehnsucht. Sehnsucht ist auch eine gewisse Machtlosigkeit. Ja. Ich möchte was und hab's nicht. Ja, das auszuhalten, dass Gott etwas hat, etwas nicht hat, was er will. Ja. Also das ist ja nicht logisch. Enttäuschung und auch, dass er ist keine Distanz möglich, ja, dass er sagt, ich kann mal den Text angucken. Ich dachte, ja, du würdest nicht von mir weichen. Aber das Haus Israel hat nicht die Treue gehalten. Also Gott kann es nicht einfach sagen, na, dann ist es halt so, tschüss. Ja? Sondern er leidet. Er leidet wirklich.
Ja, wer liebt, der leidet aber immer.
Ja. 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 Ja, ich hoffe einfach, was ich hoffe für heute Abend ist, dass ich Interesse wecken konnte, mehr an uns ranzulassen, ja? Dass Gott wirklich Person ist. Ja, Gott ist nicht nur ein Prinzip, ja, oder eine Kraft oder ein philosophischer Gott. Ja. Und ich habe auf der Hinfahrt Matthias gesagt, mich irritiert das, mit welcher Selbstverständlichkeit wir Christen oft philosophische Prinzipien über die Bibel stellen, sagen, ja, natürlich ist Gott so und so. Ja, also dieses Denken, also Aristoteles hat das gesagt, Gott ist der unbewegte Beweger. Das heißt, er macht Sachen, aber es bewegt ihn nicht. Ja, und das ist oft bei uns ganz tief drin. Solche philosophischen Prämissen, aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, es ist ein persönlicher Gott. Ja? Einer, der sich nach uns sehnt, der einen Preis bezahlt hat, um mit uns in Beziehung zu treten. Ja? Und das ist nicht logisch. Ja, und ich glaube, das müssen wir aushalten. Es ist nicht logisch. Und genau das überzeugt mich. Ja, weil sich das niemand ausdenken würde, ein Gott, der schwach ist, ein Gott, der nicht seine Macht ausübt, obwohl es ihm schlecht damit geht. Ja, und für mich ist einfach, wenn ich diese Texte lese, das ist ein Mehrwert gegenüber nur dem Neuen Testament. Ja, ich Neues Testament lese, Gott hat die Welt geliebt, ja, dann ist es ganz schnell, wird es auch flach, ne? Sagt, Gott muss die Welt lieben, weil wir so toll sind. Ja? Also wir denken ja oft, Gott muss Liebe sein. Aber er muss es nicht. Ja? Und die Liebe Gottes ist keine Hohlformel. Und vielleicht können wir noch mal kurz, kann ich ein paar Stimmen hören, ob Sie das auch so empfinden, dass es einen Mehrwert hat, diese Texte zu lesen. Gegenüber, es ist ja nicht keine andere Botschaft als im Neuen Testament. Ich hoffe, das ist auch klar geworden. Es ist gar keine andere Botschaft. Ja, was ist mit anderen Bildern ausgedrückt, mit anderen Gefühlen? Und für mich sehr, sehr hilfreich, ja, einfach das Neue Testament auch nochmal mit anderen Augen zu sehen. Aber vielleicht können wir nochmal ein paar Stimmen hören, ob das Ihnen auch so geht, dass es einen Mehrwert hat.
Ja, im Neuen Testament haben wir ja besprochen, bei Jeremia, wo sie geschrieben haben, seht ihr Gemeinsamkeiten zum Neuen Testament, haben wir ja, wo Jesus gesagt hat, wie oft, und da hat er geweint über Jerusalem, und hat gesagt, wie oft habe ich versucht, euch unter meiner Flügel zu halten, wie die Küken,
ja,
wie die Henne ihre Küken, ihr habt es nicht gewollt. Also er konstatiert, sie haben es nicht gewollt, und das hat ihn zu Tränen gerührt. Und da ist der väterliche, oder beziehungsweise Hühnermutter und die Küken.
Sagen jetzt. Ja, das ist das Bild. Ne?
Also das ist immer dieses Bild, deshalb auch ihre Vater und Mutter. Das ist sehr groß in der Bibel, weil er sich wirklich väterlich und mütterlich sich fühlt, und er will uns zu Kindern machen, unbedingt zu Kindern, seinen Kindern, nach seinem Ebenbild, nach seiner Genen sozusagen, aber wir versagen immer wieder.
Yes. Und das ist, wie wir gegenüber anderen Menschen berufen sind zu sein, ja, Gott auszudrücken und sein Verben. Ja.
Und wie du auch gesagt hast, also das ist auch nochmal so tief, nochmal, man weiß es so, aber es ist nochmal so bewusst geworden, die echte Beziehung.
Echte Beziehung.
Ja, echte Beziehung.
Ja.
Wir haben auch dieses Beispiel vom verlorenen Sohn, wie er auch sehr gelitten hat, der Vater.
Die gleiche Botschaft, ne?
Ja,
das ist die gleiche Botschaft. Botschaft. Ja, die, ja, gleiche Botschaft. Die gleiche Botschaft. Ja.
Ich glaube nicht.
Nee, und wie die Freude dann groß war, dass der gekommen ist. Er war tot. Dein Bruder war tot. Und jetzt ist er lebendig. Also wie dieses Bild immer wieder kommt, diese Gottesferne, diese kaputte Beziehung bedeutet Tod. Aber Gott leidet unter diesem Tod. Es ist ihm nicht egal.
Und die Freude ist auch real. Also Zephania heißt es, dass er tanzt. Ne? Also ich finde, Altes Testament hat so viel noch zusätzlich, ne? was mich wirklich berührt. Matthias, was wolltest du sagen?
Ich glaube, wir tun uns oft leichter damit zu sehen, Jesus, der Mensch, war begrenzt. Ja? Mhm. Er entäußerte sich all seiner Gemacht und nahm Knechtsgestalt an und wurde wie ein Mensch und so weiter begrenzt. Ja? Aber sich vorstellen zu können, dass Gott sich, Gott der Vater, Gott der Ewige, sich genauso begrenzt hat wie Jesus. Ich glaube, da kann uns das Alte Testament tatsächlich helfen, zu sehen, das ist keine neue Sache im Neuen Testament, sondern das war schon im Alten Testament genauso.
Und ich glaube, wenn wir begreifen, wie Gott, wie tief Gott fühlt, ja, und wie tief er auch Schmerz hat über die Menschheit, dann verstehen wir auch, warum es drastische Maßnahmen erfordert hat. Ja, bis hin zum Kreuz. Ja. Und auch sein Gerichtshandeln ist eher ein Zurechtbringen. Und richten heißt im Alten Testament, ist was Positives. Ja. Zurechtbringen. Ja. Und wir haben da oft nur so ein negatives Bild. Ja. Wir wollen nicht zurechtgebracht werden. Aber wenn ich das verstehe, dann kann ich das ganz anders wertschätzen. Ja. Dass Jesus hat den Preis bezahlt. Ja, und ich glaube, es ist gut, wenn das für uns nicht nur so ein Glaubenssatz ist. Ja. Gott hat den Preis bezahlt und darum interessiert es mich jetzt nicht mehr. Ja, und es ist ein Menschheitsproblem, nicht nur ein jüdisches. Ja, dass man sagt, ja, Altes Testament, Israel hat es verbockt. Ne. Ich denke, ich sehe mich da 100% drin. Ja, ich sehe nicht, dass wir irgendwie anders wären heutzutage. Und ich glaube, wenn wir Gott als emotionslos sehen, und dann lesen wir die Gerichtstexte, ja, und dann haben wir ein Problem. Ja, weil dann sehe ich ihn plötzlich als unbewegten Beweger. Er sitzt auf dem Thron, er macht irgendwas und es ist ihm egal, wie es uns geht. Ja. Das ist eigentlich ein islamisches Verständnis von Gott. Und das biblische Bild ist ein ganz anderes. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das begreifen. Ja. Gott ist nie nicht bewegt. Auch wenn er richtet.